Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Angela Kugel
und Jens-Peter Goth. Schön, dass Sie dabei sind.
Wir starten in die Sendung mit einem lyrischen Mai-Lied, erdichtet von der 1907 in Galizien geborenen Lyrikerin Mascha Kaleko. Über Rollatoren informiert uns heute der Geschäftsführer und Inhaber der Sanitätshäuser Teraske und Meier, Fabian Elfeld. Das Ende der Telefonkette ist die aktuelle Geschichte, die uns die Hamelner Autorin Ulla Klein mitgebracht hat. Und mit dem Buchtipp von Stefan Rickener tauchen wir ein in die Welt der Romanfigur Philip Marlowe. Ins Land der unbegrenzten Verirrungen begibt sich diesmal unser Ostpreuße vom Dienst Manfred Arendt. Außerdem steht das Thema naturnahe Grabbepflanzungen auf der heutigen Agenda. Wir wünschen gute Unterhaltung. Auch für den Monat Mai hat die deutschsprachige Lyrikerin Mascha Kaleko das passende Gedicht parat. Jürgen Schormann liest verspätetes Mai-Lied.
Was sehe ich? Da wären Sie ja wieder, Monsieur Panton, Sir Spring, Gevatter Lenz. Den Arm voll Primel, Gold und lila Flieder in siegestrunkener Impertinenz. Herr, setzen Sie sich doch nicht so in Szene, mit Zephyrduft und Lindenduft und so. Selbst Ihr Geseufze à la Romeo entlockt mir leider, leider keine Träne. Kein Liebesschwur, kein Ständchen, keine Ode bringt mich je wieder auf die schiefe Bahn. Mon vieux, ich kenne Ihren Feldzugsplan und die bewährte Offensivmethode. Spät kam es, doch es kam. Ich ward vernünftig. Wie praktisch ist doch so ein Herz aus Holz. Man spürt es kaum und man gelobt sich stolz. Kein Maienzauber bricht dies Herz mir künftig. Auf einmal tönen himmelblaue Lieder. Die ganze Welt riecht nach Geburtstagskuchen. Die jungen Birken strecken ihre Glieder. Die Amsel ruft. Da ist der Kerl schon wieder. Ob wir es noch einmal mit ihm versuchen?
Wenn der weiße Flieder wieder blüht, sing ich dir mein schönstes Liebeslied. Immer, immer wieder knie ich vor dir nieder, bringe dir den Duft von weißem Flieder. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, küss ich deine roten Lippen müd. Wie im Land der Märchen werden wir ein Pärchen, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Thank you. Weiße Flieder wieder blüht, küss ich deine roten Lippen müd. Wie im Land der Märchen werden wir ein Pärchen, wenn der weiße Flieder wieder
Die Mobilität ist ein entscheidender Faktor für unsere Lebensqualität. Mit zunehmendem Alter oder auch durch Erkrankungen kann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Rollator zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel entwickelt, das vielen Menschen hilft, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und den Alltag wieder aktiver zu gestalten. Heutzutage sehen viele Rollatoren schick aus, sind farbenfroh und werben mit viel Komfort. Wie alltagstauglich, stabil und sicher sind die verschiedenen Rollatoren wirklich? Worauf sollte man bei der Auswahl achten? Auskunft gibt uns heute Fabian Elfeld, Geschäftsführer und Inhaber der Sanitätshäuser Teraske und Meier, mit Standorten in Hameln, Koppenbrügge und der Umgebung von Hannover.
Also bei Rollatoren ist, denke ich, das Allerwichtigste, einmal sich vorher einigermaßen klarzumachen, wie will ich ihn benutzen, was habe ich damit vor? Beziehungsweise, wenn ich da noch keine Vorstellung habe, komme ich auch gleich zu Punkt 2, das ist nämlich das Allerwichtigste, sich vernünftig beraten zu lassen. Und generell vielleicht auch nochmal eine Empfehlung, die ich gerne mit unterbringen möchte, weil das für viele ein Thema ist. Den Rollator sollte man möglichst früh besorgen. Viele Leute haben ja auch aus einer gewissen Scheu und Scham in Bezug auf die Nutzung von Hilfsmitteln so dieses Gefühl, oh, zum Glück brauche ich das noch nicht, ich warte mal noch ab. Und dann warten sie, bis sie halt das erste Mal irgendwo gestürzt sind und sich die Hüfte gebrochen haben oder den Oberschenkelhals oder hoffentlich was weniger Schlimmes. Das soll natürlich so nicht sein, denn der Rollator hat wie viele medizinische Hilfsmittel eine Vorbeugefunktion. Das heißt, der schützt mich dann auch davor, dass mein gesundheitlicher Zustand sich verschlimmert. Indem er mir zum Beispiel ermöglicht, aktiv zu bleiben, weil ich mich zwischendurch dann auf den Rollator setzen kann während meines Spaziergangs. Ich traue mich leichter raus. Und natürlich, er bietet Halt. Das heißt, er schützt mich auch davor, vielleicht zu stolpern und hinzufallen.
Wie komfortabel und gut zu bedienen sind die von der Krankenkasse finanzierten Standardrollatoren?
Also der ist basismäßig schon völlig in Ordnung. Also ein Kassenmodell als Rollator erfüllt alle Funktionen, die man braucht. Er ist zusammenfaltbar, man kann drauf sitzen und er bietet sicheren Halt beim Spazierengehen oder auch in der eigenen Wohnung, wo immer man ihn braucht. Er ist relativ schwer verglichen mit den moderneren Modellen, die man privat kaufen kann. Und was auch ein wesentlicher Faktor ist, die meisten Kassenmodelle sind so gebaut, wenn man sie zusammenfaltet, dann können sie nicht mehr eigenständig stehen. Das heißt, man muss sie dann irgendwo hinlegen, dann sind sie im Weg. Gerade wenn man sich zum Beispiel irgendwo im Café trifft und das einfach dezent an die Seite des Tisches stellen will, dann ist ein modernes, höherwertiges Produkt da sicherlich die bessere Lösung.
Spezialrollatoren gibt es bei bestimmten medizinischen Indikationen.
Es gibt beispielsweise sogenannte Arthritis-Rollatoren. Die sind für Menschen, die nicht mehr so gut nur mit den Händen den Griff halten können. Und die haben dann so Schalen, auf die man die Unterarme legen kann, damit man bequemer und angenehmer den Rollator nutzen, sich abstützen und den auch führen kann. Es gibt zum Beispiel auch Rollatoren mit einer sogenannten Rotationsbremse, also die sozusagen automatisch bremst, wenn der Rollator zu schnell sich nach vorne bewegt, beispielsweise bei einem Sturz. Und dann gibt es sogar elektrische Rollatoren. Die sind jetzt ein sehr spezieller Fall. Also bei uns kommt das extrem selten vor, dass jemand die kauft, weil die wirklich nur für sehr spezifische Bedarfe geeignet sind. Die haben halt den Vorteil, sie bieten einen Elektroantrieb. Das heißt, wenn ich beispielsweise in Hessisch-Oldendorf wohne und jeden Tag meine schweren Einkäufe mit dem Rollator den Berg hochschieben muss, meine Wohnung empor und das körperlich nicht mehr schaffe. Andererseits, denn das muss ich beachten, der Rollator, der ist dann natürlich entsprechend schwerer durch den Elektromotor und die Batterien. Also wenn ich den regelmäßig in einen Bus wuchten muss und nicht mehr die Kraft habe, dann ist er schon wieder nicht geeignet. Also tatsächlich für Menschen, die wirklich diese Unterstützung brauchen, sei es, weil sie viel bergauf, bergab mit schweren Lasten sich bewegen, sei es, weil sie halt wirklich gar keine eigene Kraft mehr haben, sich fortzubewegen. Ob für die ein Rollator dann noch das richtige Hilfsmittel ist, ist dann im Einzelfall zu prüfen. Deswegen sage ich, die Beratung vor Ort ist da einfach das Wichtigste.
Für viele mobilitätseingeschränkte Menschen ist der Innen- oder auch Indoor-Rollator von Bedeutung, der speziell für den Gebrauch in der Wohnung konzipiert wurde.
Der hat mehrere Vorteile. Erstens ist er nochmal ein bisschen leichter, kompakter, kleiner, weil der halt dafür gedacht ist, nur auf ebener Fläche auf Teppichboden und Parkett zu rollen. Hat meistens auch eher ein Tablett und so ein bisschen die Möglichkeit, so Kaffee- und Kuchenset mitzunehmen als eine Sitzfläche. Ich habe dann ein Produkt, das auch wirklich darauf ausgerichtet ist, dass ich das drinnen nutze, um vielleicht meine Familie zu bewirten oder mir selber was an den Fernseher ranzufahren, damit ich was zu essen und zu trinken habe währenddessen. Und Bonusvorteil, wenn ich den Rollator von draußen auch immer drinnen benutze, dann hole ich natürlich auch jedes Mal den Dreck von draußen mit rein. Und je nachdem, wo ich dann in der Küche, im Bad, im Schlafzimmer damit rumfahre, ist das auch tatsächlich hygienisch vielleicht eine Sache, die mich ein bisschen bewegt.
Die Innenrollatoren sind aufgrund der kleineren Räder mobiler. Für den Draußengebrauch werden natürlich dickere Räder benötigt. Auch beim Rollatorrad kommt es wieder auf die individuelle Nutzung an.
Es ist natürlich so, gerade hier in Hameln gibt es ja viele Straßen, um die historische Anmutung zu wahren, die so Kopfsteinpflaster haben. Oder vielleicht gehe ich auch einfach gerne im Deister spazieren. Und dafür ist es natürlich gut, darauf zu achten, dass der Rollator auch ein bisschen Federwirkung hat. Ich habe gerade heute mit einer Mitarbeiterin von uns über das Thema gesprochen, die selber eigentlich keinen Rollator braucht und auch keine Arthritis oder sonstigen Probleme mit den Handgelenken hat. Die aber auch sagte, sie hat kürzlich einen Rollator zu einer Kundin durch die Innenstadt geliefert und den dabei zu Fuß gefahren. Und hinterher hat sie richtig ihre Handgelenke gemerkt durch das Gerüttel dabei. Und da ist es schon ein Vorteil, wenn man öfter auf solchen Strecken sich bewegt, wenn man sich für ein Modell mit Softrädern entscheidet. Die sind dann noch etwas stärker abgefedert. Dafür bezahlt man dann den Preis, dass der Rollator auch ein paar hundert Gramm schwerer wird als bei wirklich flachen, schlanken Rädern. Aber dafür hat man eine gewisse Federwirkung und eine Polsterwirkung, wenn man sich draußen bewegt.
Kann ich die Räder meines Rollators auch austauschen?
Ja, das ist möglich, kann man machen. Ist sogar bei einer gewissen Nutzung dann irgendwann auch empfehlenswert. Das sind ja letzten Endes alles so Gummireifen. Und wenn man die lange Zeit zum Beispiel auch mal draußen stehen hat, wo die dann vielleicht auch der Sonne direkt ausgesetzt sind, dann können die irgendwann spröde werden. Und wenn die dann aufplatzen, dann können die sich irgendwo um die Felgen wickeln und dann kann ich den Rollator nicht mehr schieben. Im besten Fall bin ich nur irgendwo gestrandet und muss mir vielleicht Hilfe holen, damit ich abgeholt werde. Im ungünstigsten Fall stürze ich vielleicht sogar, weil das eine Rad dann zwischendurch hängen bleibt. Man muss sie regelmäßig überprüfen, so wie jedes Gerät, das ich benutze. Ob es jetzt mein Auto ist oder mein Fahrrad oder auch meine Schuhe. Ich muss ab und zu mal gucken, ob die noch in Ordnung sind.
Einmal im Jahr sollte man den Rollator zur Inspektion im Sanitätshaus seines Vertrauens vorführen, rät Elfeld. Zum Beispiel ist die Funktionstüchtigkeit der Bremse unerlässlich. Auch bei den Extras, mit denen man seinen Rollator ausrüsten kann, muss jeder schauen, was für ihn sinnvoll und nützlich ist.
Für viele ist sehr interessant ein Rückengurt, damit man sich ein bisschen zurücklehnen kann, wenn man drauf sitzt. Es gibt dann auch solche Sachen wie Klingeln, Beleuchtung oder sogar so Tablethalter oder solche Geschichten. Kleine Erwähnung vielleicht noch für den Schirmhalter, wird auch nicht oft gekauft. Ist natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn Sie können sich vorstellen, wenn es dann windet und der Schirm fest an meinem Rollator ist, dann kann ich ihn zumindest nicht mehr unbeobachtet stehen lassen. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt keine Hände frei, während ich den Rollator benutze und dafür kann es dann natürlich wieder gut sein, den Schirm dran festzuhaben, wenn es regnet. Und zu eigentlich jedem Rollator gehört immer auch ein Stockhalter, weil es natürlich Situationen gibt, sei es, wenn ich irgendwo auf engerem Gelände mich bewege, sei es, weil ich ihn vielleicht nicht immer brauche oder mich drinnen anders fortbewege, dass ich meinen Stock dann abkoppeln will und dann damit mich fortbewegen. Und dafür kann ich den Stock dann am Rollator festklippen, während ich mit dem fahre.
Und natürlich wollen wir uns auch noch kurz dem kleineren Bruder vom Rollator, dem Stock, zuwenden.
Da gibt es verschiedene Modelle. Das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Also da gibt es wunderschöne Designs dann mit so silbernen Enden am Kopf. Es gibt so einen, der fällt bei uns im Laden immer BesucherInnen besonders auf. Der hat so einen kreisförmigen Griff. Ansonsten gibt es natürlich auch, der ist jetzt vielleicht optisch nicht der Hit, aber sehr angenehm zu bedienen, den anatomischen Griff, der wirklich so ein bisschen geformt ist wie das Gegenstück zur Hand. Besonders empfehlenswert natürlich für Leute, die ihn viel benutzen und die vielleicht auch Sorge haben, dass wenn ich einfach nur so einen klassischen Stockgriff habe, dass der dann allmählich auch in meiner Hand Druckstellen verursacht oder vielleicht schwielen.
Beim Stock wie beim Rollator ist es wichtig, dass sie auf die Größe des Benutzers, der Benutzerin abgestimmt ist.
Also wer sich mal aufmerksam umschaut, sieht auch in den Fußgängerzonen dieser Welt dann öfter Leute, die so weit vorn übergebeugt über ihrem Rollator hängen. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die Menschen, die das tun. Denen hat es anscheinend niemand richtig gezeigt. Sondern das ist mehr auch nochmal die Empfehlung, sich gut beraten zu lassen und sich richtig einstellen zu lassen. Denn beim Rollator wie auch beim Gehstock kommt es darauf an, dass die auf meine Höhe passen. Und da macht es durchaus einen Unterschied, ob ich 1,60, 1,70 oder 2 Meter groß bin. Damit ich meine Last auch wirklich richtig verteile und halt meine Hand und meine Gelenke nicht unnötig belaste. Und natürlich auch die Kraft so ausüben kann, wenn ich sie mal brauche, weil gerade bei einem Rollator, aber entsprechend natürlich ein bisschen auch bei einem Stock, ich habe einen sehr viel besseren Winkel, um meine Kraft einzusetzen und mich zu halten, wenn ich aufrecht in dem Hilfsmittel stehe, als wenn ich das so vor mir herschiebe am ausgestreckten Arm, weil dann einfach die Hebelwirkung gegen mich spielt, wenn irgendwas passiert.
Auch die Griffe eines Rollators erfüllen unterschiedliche Ansprüche.
Auch da gibt es durchaus viele Optionen. Also auch das Kassenmodell bietet das Notwendige im Sinne von, da ist ein Griff, da ist ein Rundrohr mit einem Kunststoffüberzug. Aber die sind zum Beispiel nicht ergonomisch. Und bei den höherwertigen Rollatoren habe ich einen ergonomischen Griff, der an die Form der Hand angepasst ist, damit sehr viel angenehmer zu bedienen, wenn ich ihn den ganzen Tag benutze. Es gibt zum Beispiel auch Korkgriffe für Rollatoren, die dann für Temperaturunterschiede ganz angenehm wirken. Also die werden im Winter nicht so kalt und im Sommer schwitze ich damit nicht so.
Es gibt also vieles zu beachten und zu bedenken. Für welches Material Sie sich bei Ihrem Rollator entscheiden, kommt darauf an, wo und wie Sie das Gehhilfsmittel gewöhnlich einsetzen und benutzen.
Rollatoren sollen ja meistens möglichst leicht sein. Ich sage meistens, weil es auch Menschen gibt, die das bevorzugen, wenn sie so ein bisschen mehr Masse haben, damit sie nicht das Gefühl haben, der kippelt und wackelt. Wobei das häufig auch eine Sache der Einstellung und der richtigen Nutzung ist. Aber es gibt sehr viele sehr leichte Rollatoren im höherwertigen Bereich, die dann zum Teil auch aus Carbon oder aus Glasfaser gefertigt sind, damit diese Gewichte von teilweise unter 7 Kilogramm dann erreicht werden können. Die natürlich gerade für Menschen, die nicht mehr so viel Körperkraft haben, zum Teil auch wirklich wichtig sind. Denn spätestens, wenn ich den mal eine Treppe oder in einen Bus oder ein öffentliches Verkehrsmittel hieven muss, dann macht es wirklich einen Unterschied, ob der 6 Kilo oder 11 Kilo oder 8 Kilo wiegt. Genauso ist es auch bei der Sitzfläche. Die meisten höherwertigen Rollatoren, dadurch, dass die sich knapp zusammenfalten lassen und dann auch aufrecht stehen, brauchen dann natürlich eine Sitzfläche, die faltbar ist. Die ist dann üblicherweise aus so einem Netzstoff. Viele unserer KundInnen sind da erst so ein bisschen besorgt, weil sie Angst haben, sitze ich da dann auch sicher, ist das dann nicht irgendwie kippelig. Wenn sie es mal ausprobiert haben, finden sie es aber meistens besser als die harte, flache Sitzfläche, die es zum Beispiel beim Kassenmodell eigentlich gibt und ermöglicht eben auch das Falten.
Was bezahlt die Krankenkasse, wenn man auf einen Rollator angewiesen ist?
Das ist natürlich auch immer unterschiedlich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Am Ende bezahlen eigentlich alle nur dieses Grundmodell. Also Gespräche, die wir immer mal wieder haben. Mein Arzt hat mir aber einen leichten Rollator verordnet, mein Arzt hat mir aber den von Topro aufgeschrieben. Das können die ÄrztInnen alles machen, aber das ändert leider nichts am Zahlungsverhalten der Kostenträger. Also die Krankenkassen bezahlen eigentlich immer nur das Grundmodell. Es gibt seltene Ausnahmefälle, wenn man eine ganz besondere Diagnose hat und sich mit denen lange genug gestritten hat. Aber typischerweise kann man dafür bei Hilfsmitteln, die eine Hilfsmittelnummer haben, die 70 Euro etwa anrechnen lassen, die die Krankenkasse bezahlt. Das funktioniert allerdings auch nur bei den Rollatoren, die eine sogenannte Hilfsmittelnummer haben, also abrechnungsfähig sind über die Krankenkasse. Das geht nicht bei den Innenrollatoren. Die muss man direkt voll kaufen, aber ansonsten ist immerhin eine Anrechnung des Kassenrezepts möglich. Es gibt eigentlich immer im Bereich Hilfsmittel ein sogenanntes aufzahlungsfreies Grundmodell, also ein Kassenmodell, für das ich außer der gesetzlichen Zuzahlung, die ja immer anfällt, nichts bezahlen muss. Und bei Gehstöcken ist es Geschmackssache, da kriege ich über die Krankenkasse jetzt sicherlich kein Luxusmodell, aber ich kriege einen funktionalen Gehstock.
Der Rollator ist weit mehr als nur ein einfaches Gehhilfsmittel. Er gibt vielen Menschen ein Stück Autonomie zurück und ermöglicht es ihnen, sich frei zu bewegen. Die richtige Wahl und Handhabung eines Rollators sind entscheidend, um die maximale Unterstützung zu gewährleisten. Wir sprachen mit Fabian Elfeld, dem Geschäftsführer und Inhaber der Sanitätshäuser Teraske und Meier.
Der Rollator kommt übrigens ursprünglich aus Skandinavien. Seit den 70er Jahren hat er in vielen Ländern Einzug gehalten. In Deutschland werden jährlich etwa 500.000 Rollatoren verkauft.
Vor 60 Jahren war sie jung und wurde konfirmiert, errötend und erwartungsvoll, zum ersten Mal frisiert. 3 Jahre danach war sie verlobt, des Vaters Wunsch erfüllt. Die Hochzeitsnacht war in Stettin, die Sehnsucht ungestillt. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm, wie schön es damals war, von Kindern, Krieg, bestandener Gefahr. Nur manchmal zittert ihr Mund, nur manchmal zittert ihr Mund. Ja, Wilhelm war ihr einziger Mann, sie hatte ihn ganz gern. Und Liebe, davon sprach man nicht, so manches blieb ihr fern. Ob sie mal schön war, weiß sie nicht, er hat es nie erwähnt. Sie weinte, als er plötzlich starb. Sie war an ihn gewöhnt und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm von dem, was doch niemals war. Champagner-Soupers, Diademen im Haar. Nur manchmal zittert ihr Mund. Nur manchmal zittert ihr Mund. Ihr Sohn, der schickte manchmal Geld, zum Schreiben kam er nie. Den Brief der Tochter las sie oft, er war voll Poesie. Vom Enkel hat sie nur ein Bild, sie hat ihn nie gesehen. Der Schwiegersohn hat's nicht gewollt, sie war ihm unbequem. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm, wie selten sie glücklich war, von ihrem Rheuma, der Angst, dem Katarrh. Und wieder zittert ihr Mund, und wieder zittert ihr Mund.
Wenn etwas Gewohntes eine Unterbrechung erfährt, macht man sich unwillkürlich Gedanken, im schlimmsten Fall sogar Sorgen. Ein solches Erlebnis schildert nun die Hamelner Autorin Ulla Klein.
Irmgard saß wie jeden Morgen aufrecht im Bett und beobachtete die Leuchtzahlen auf ihrem Handy. Gleich würde es klingeln. Ihre Freundin Hanni würde sie um exakt 10 Uhr anrufen. Vor 2 Jahren hatte Irmgard mit ihren 4 Freundinnen eine Telefonkette gegründet. Das kleine rote Notizbuch mit den Telefonnummern der Freundinnen lag immer griffbereit. Die Telefonkette war für Irmgard die Halteleine von ihrer stillen Wohnung in die normale Welt geworden. Wenn ihre Pflegerin Gabi sie gewaschen und angezogen und das Frühstück neben den Lieblingssessel gestellt hatte, nahm Irmgard das Telefon in die Hand und wartete um Punkt 10 Uhr auf den Anruf von Hanni. »Du bist so pünktlich wie eine Atomuhr«, sagte Irmgard immer, wenn die Freundin sie anrief. Den ersten Anruf der Kette startete Luise, klingelte bei Moni, die rief bei Uschi an und die bei Hanni. Als letzte der Kette war dann Irmgard mit dem Anruf von Hanni an der Reihe. Mit wenigen Ausnahmen ging das seit 2 Jahren erfolgreich über die Bühne. Nur an diesem Morgen stimmte etwas nicht. Es war 9:05 und noch kein Anruf von Hanni. Die Telefonkette war gerissen. Irmgard drängte die Tränen zurück und überlegte, was mit ihrer Freundin Hanni passiert sein könnte. Die nächste war Uschi, die bei Hanni als Anruferin an der Reihe war. Irmgard wählte die Nummer von Uschi, eine Düsseldorfer Telefonnummer. Der Ruf ging raus, aber niemand nahm ab. Ausgerechnet an diesem Tag verspätete sich auch Gabi, ihre Pflegerin. Irmgard rutschte trotz ihrer Behinderung aus dem Bett und hinkte auf ihren Gehstock gestützt zum Fenster. Es war ein trüber Morgen. Die Sonne hatte keine Kraft, die Wolkendecke zu durchbrechen. Irmgard fühlte, wie sich die Enttäuschung als kalte Last auf ihre Schultern senkte. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, so heißt es im Volksmund. Irmgard lehnte ihre Stirn an das kalte Fensterglas und da wurde die Tür aufgeschlossen und ihre Pflegerin Gabi kam herein. Aber sie kam nicht allein. Die ganze lebendige Telefonkette drängte sich in die Wohnung. Uschi aus Düsseldorf, Luise, Moni und Hanni, alle waren da, leibhaftig da, mit Kuchen, Blumen und ihrem Lachen aus den früheren Jahren. »Du hast doch heute Geburtstag und das muss richtig gefeiert werden«, Irmgard sagte zwischen Weinen und Lachen. »Ich dachte, ich bin die Letzte der Telefonkette und so ein loses Ende reißt leicht ab.« Hanni nahm Irmgard liebevoll in den Arm. Du bist nicht die Letzte. Du bist der Anfang unserer Kette. Herzlichen Glückwunsch. Du, 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 du.
Kein Wort, bleibt die Stimme stumm, die lang schon fort. Du lässt mich so allein. Oh, hilf mir nicht einsam zu sein. Liebes Telefon, wann bei Tag und Nacht weckt mich nun dein Ruf, der glücklich macht. Denn du siehst, was ich tu. Ich sitz hier und warte wie du. Und du weißt auch, wie schnell voll Eifersucht Verliebte sind. Ein kleiner Streit, sag, wann ruft er an, damit ich weiß, er liebt mich auch noch heut. Liebes Telefon, weinen kann ich nicht, träume nur, dass er sein Schweigen bricht. Lass den Traum nicht vergehen. Liebes Telefon, sprich mit ihm, sag es ihm, ich werd ihn verstehen. Und du weißt auch, wie schnell voll Eifersucht Verliebte sind. Ein kleiner Streit, sag, wann ruft er an, damit ich weiß, er liebt mich auch noch heut. Liebes Telefon, weinen kann ich nicht, träume nur, dass er sein Schweigen bricht. Lass den Traum nicht vergehen.
Hallo? Hallo, Liebling. Ich hab dich so vermisst. Wann kommst du zurück? Morgen? Wie schön. Und wie schön, dass du angerufen hast.
Liebes Telefon, danke dir. Morgen schon werd ich ihn sehen.
Wer intelligente, sozialkritische Kriminalromane mag, kommt an der schottischen Autorin Denise Miner nicht vorbei. Diesmal hat sie etwas Neues gewagt. Unser Redakteur und Vielleser Stefan Rückener findet es ausgesprochen gelungen.
Versuche, Erfolgreiches einfach zu kopieren, sind schon oft daneben gegangen. Das Original ist einfach einzigartig. Wenn man dem geübten Leser den Namen Raymond Chandler nennt, wird ihm Philip Marlowe einfallen, der abgewrackte, whisky-trinkende Privatschnüffler, der im Los Angeles der 1930er Jahre im Sumpf der Kriminalität auf unkonventionelle Art Kriminalfälle löst und dabei nie auf einen grünen Zweig kommt. Genial! Die schottische Krimi-Autorin Denise Miner hat sich getraut. Sie hat einen Philip Marlowe-Roman geschrieben. Sie hat es geschafft, mit Marlows ständigem Lavieren am Abgrund und seiner oft heftigen Bildsprache einen neuen Chandler-Roman zu kreieren.
Sie stand dicht neben Chadwicks Stuhl, das vogelknochige Wundergirl mit der Zigarrenschadenstimme.
Das Frauenbild ist das der 1930er. Niemand würde es wagen, einen modernen Roman heute so zu schreiben.
Ich schlage keine Frauen. Wenn ich es täte, hätte sie sich von der Wand kratzen können.
Juden, Penner, Quäker, Marlows Gesellschaft geht nicht zimperlich mit Minderheiten um.
Ich dachte an ihres Vaters Entsetzen bei der Vorstellung, sie könnte sich dazu erniedrigen, Zeit mit Juden zu verbringen.
Die Liste der politischen Inkorrektheiten ist lang und typisch für Raymond Chandler. Es wird viel getrunken und geraucht, Vieles in der Person Marlowe findet sich auch in Raymond Chandlers eigenem Leben wieder. Marlowe-Fälle sind vielschichtig und gesellschaftskritisch. In die große Hitze soll Marlowe die verschwundene Erbin eines millionenschweren Patriarchen suchen und dazu steigt er in die Abgründe der amerikanischen Gesellschaft herab, in die Skid Row, an deren Zustand sich bis zum heutigen Tage nichts geändert hat.
Kriminalität, Obdachlosigkeit und Drogen sind hier an der Tagesordnung. Das Viertel zählt zu den gefährlichsten Ecken in Los Angeles.
Der Leser erlebt den Aufenthalt an solchen Orten kläglicher Enden, hoffnungsloser und gewalttätiger menschlicher Tragödien quasi hautnah mit. Denise Miner versteht es wunderbar, Chandlers Stil zu imitieren.
Seine Hände kauerten auf dem Schreibtisch wie arbeitslose Schinken.
Im Anhang des Marlowe-Romans »Die große Hitze« gibt es ein interessantes Interview mit der Autorin, in dem sie sagt, dass sie an Chandlers Marlowe interessiert habe, dass er Autodidakt sei, Shakespeare zitiere, nach Lösungen suche und ein richtig kluger Typ sei mit einem Wertesystem, nach dem er lebt. Also jemand, wie ich finde, den man heute auch noch gebrauchen könnte. Hoffnung auf mehr Denise Miner Romane dieser Art macht der Satz: Buddelt man die großen alten Knacker der Kriminalliteratur aus, dann gibt es da durchaus noch mehr Fälle zu lösen, mehr üble Machenschaften aufzudecken. In diesem Sinne, Die große Hitze von Denise Miner ist im Ariadne Verlag wie immer in einem tollen Format erschienen.
Didn't mean a word I said, and if I hurt you, I'm sorry. I didn't mean to lose my head, and if I made you cry, I'm sorry. It was just another fool. Foolish quarrel. Won't you end it with a kiss and just remember this? Except the time I said I love you. I didn't mean a word I said. I didn't mean a word I said.
Das war Ella Fitzgerald mit I Didn't Mean a Word I Said von dem Album A Raymond Chandler Tribute, Philip Marlowe Jazz and Blues Unveiled Favorites.
Und es wird wieder gejabbert. Unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, knöpft sich heute noch einmal das Oberhaupt der Vereinigten Staaten vor.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Randbemerkung, die ich hier gerade beginne, einem Wortbruch begehe, oder ob es notwendig ist, dass ich sie zu Papier und später zu Gehör bringe. Vor kurzem habe ich mit Nachdruck festgestellt, dass das Thema Trump erstmal nicht dahin kommt, wo Themen eigentlich hingehören, auf dem Tisch. Der Trump hat es was getan, nämlich eine Äußerung, über die ich, bildlich gesprochen, nicht gestolpert, sondern voll auf die Fresse gefallen bin. Auf die Frage, warum der Krieg gegen den Iran ein Ende haben wird, sprach er so: Das entscheide ich, und den richtigen Zeitpunkt habe ich in den Knochen. Da kam ich doch arg ins Grübeln. Der Mensch, der hat ja viele Knochen. Welcher mag da im Spiel sein? Ich ging in Gedanken das menschliche Skelett durch. Ergebnis: Es muss der Knochen namens Steiß sein. Das erklärt so manches. Zum Beispiel, dass so viele aus seiner Umgebung ihm da hinten immer reinkriechen. Sie wollen an der Quelle erfahren, woher und wohin der Wind weht. Kommen sie da raus und treten vor die Kameras, ist es kein Wunder, dass sie blass aussehen und keinen guten Eindruck machen. Ein zweites lässt sich auch erklären. Die Winde, die da um den Steiß herum wehen, stehen in dem Geruch zu stänkern. So kommt es, dass Trump sofort Beschimpfungen und Beleidigungen von sich gibt, wenn ihm jemand nicht nach dem Munde redet oder handelt. Die Anatomie zeigt uns, dass zwischen dem Steiß und dem Gehirn, wo ja das Denken entsteht, ein ziemlich großer Abstand besteht. Wenn jemand Entscheidungen aus dem Steiß heraustrifft, dann können diese mit Vernunft höchstens in geringem Maße berührt worden sein. Das Ergebnis kann nur bescheiden sein. Mit seiner Knochenäußerung hat sich Trump als das, was er in seinem Kern ist, geoutet. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ist diese Randbemerkung nur ein Wortbruch oder ist es eine Notwendigkeit? Die Antwort, die liegt natürlich ganz bei Ihnen.
Großraumbüro hat jeder seinen eigenen Platz. Die Klimaanlagenluft bewirkt das ein, die Lippe platzt. Der Automat mit dem Kaffee steht auf dem Flur. Einmal am Tag kommt der Chef vorbei und guckt, ob wir was tun. Der neue Kollege von mir will unbedingt ne Beförderung. Ihm ist egal, was alle denken im Büro.
kriech nicht da rein. Hast du keine Menschenwürde, lass das doch sein. Hier auf unserer Behörde kommst du damit auch nicht einen Zentimeter weiter an dein Ziel. Kriech nicht da rein. Hast du keinen Stolz, ich sag ihm, lass das doch sein. Doch er sagt nur, was soll's, und kriecht noch tiefer hinein. Irgendwann kommt er bestimmt vorne wieder raus. Er macht nie Pause, geht nie aufs Klo, er hat ne Windel an. Weil man mit Windeln ununterbrochen lang arbeiten kann. Auf seinem Schreibtisch steht ein Bild von unserem Chef. Und wenn es schneit, dann befreit er den Wagen vom Chef von Schnee und Eis. Es gibt nur eins, das er über unseren Chef leider nicht weiß. Der Chef verachtet Arschkriecher zutiefst. Oh ja, kriech nicht da rein. Jenem, der das sieht, wird übel, lass das doch sein. Doch er nimmt einen Kleiderbügel und fragt den Chef, ob er ihm den Mantel abnehmen darf. Was für ein Schaf. Er kriecht nicht nur rein, er verteidigt auch den Eingang. Er ist ein Keim. Er macht unseren Chef schon ganz krank, so dass er ihn eines Tages zu sich bat und hat ihm gesagt:
Sie sind fleißig und gründlich und motiviert, waren immer pünktlich, haben Überstunden akzeptiert, haben Sonderschichten eingelegt und waren nie krank. Ich sage Ihnen dafür erstmal dicken Dank. Es ist nicht leicht für mich als Chef, bin so ein Rangierter und bekannt, der sehr ernst und den Anforderungen liegt. Ich wünsche Ihnen woanders beruflich viel Glück und die Kollegen singen Ihnen noch ein Abschiedslied.
Riech nicht da rein, wir haben dir doch gesagt, komm lass das, du sagtest nein. Du hast nur gemeint, ich mach das, du sahst nicht ein, dass man besser nicht in anderer Leute Körperöffnung kriecht. Tu das besser nicht, denn da brennt kein Licht.
Es gibt viele berühmte Friedhöfe, den Père Lachaise in Paris, den fröhlichen Friedhof von Maramur in Rumänien oder den Wiener Zentralfriedhof. Aber auch beinahe jedes Dorf hat seinen eigenen Friedhof. Friedhöfe sind nicht nur eine Ruhestätte für die Toten, sie sind auch wichtige Orte für die Lebenden. Hinterbliebene finden dort Trost, haben Muße, sich zu erinnern und fühlen sich den Verstorbenen nahe. Auf Friedhöfen kann man nicht nur dem Menschen die Natur wieder nahe bringen, Friedhöfe haben auch ein großes ökologisches Potenzial und könnten zu Rückzugsorten von Pflanzen und Tieren werden, die anderswo keine Überlebenschancen haben, meint der Erzener Insektenexperte Klaus Kuttig.
Für die Tiere, die auf Friedhöfen vorkommen können, sind besonders wichtig einheimische Wildpflanzen, weil die Insekten, auch die Vögel, die von den Insekten leben, auf die einheimischen Wildpflanzen besonders adaptiert sind. Das wird aber häufig, zumindest bei der Grabbepflanzung, nicht so gemacht, weil da immer so ein bisschen das Schreckgespenst Unkraut im Hintergrund steht. Viele Leute wissen aber gar nicht, dass es unter den heimischen Wildpflanzen eben auch sehr schöne Stauden gibt, die auch sehr schmückend sein können und die eben vor allen Dingen auf solchen Sonderstandorten wie Friedhöfen sehr gut angepasst sind. Es ist ja häufig auf alten Friedhöfen so, dass es schattige Lagen gibt, wo solche Eisbegonien dann eher vor sich hin dümpeln und gepflegt werden müssen und gegossen werden müssen. Und da gäbe es als Alternative zum Beispiel solche Pflanzen, die bei uns natürlicherweise im Wald vorkommen, die auch auf dem Grab wunderbar wachsen würden. Irgendwelche Anemonen zum Beispiel oder Lärchensporen, solche Geschichten. Und die würden da natürlich viel gesünder und viel besser wachsen. Und man hätte noch den Vorteil, dass solche Pflanzungen mit Wildpflanzen eigentlich in der Regel Dauerbepflanzungen sind. Also man muss nicht jedes Jahr nach dem Frühjahr die Stiefmütterchen rausreißen, nach dem Sommer die Begonien rausreißen und nach dem Winter die Heide rausreißen, sondern man könnte eine Dauerbepflanzung machen, die man je nach Wünschen und nach eigenem Gutdünken ergänzen könnte, aber es gäbe halt keine dauernde Pflege.
Dieses Wissen bedarf einer größeren Verbreitung, denn vieles wird aus Unkenntnis gemacht oder weil wir es so gewohnt sind. Für eine sinnvolle Bepflanzung gibt es eine ganz einfache Grundregel.
Wichtig ist, dass man standortgerecht pflanzt. Dass man die Pflanzen dahin pflanzt, wo sie natürlicherweise auch vorkommen würden. Trockene, sandige Böden auf Friedhöfen sollte man andere Pflanzen pflanzen, als wenn man jetzt einen humosen Waldboden auf dem Friedhof Wehl in Hameln. Also da pflanzt man dann eher Waldpflanzen hin. Und in so einem sandigen Boden im Oldenburger Land pflanzt man entsprechend andere Pflanzen.
Berücksichtigen muss man natürlich, dass es eine gewisse Friedhofsästhetik gibt, sagt Klaus Kuttig. Aber auch da lassen sich Naturgesichtspunkte mit einbeziehen.
Das kann man auch gestalterisch machen, dass das also kein Urwald wird, sondern schon auch dem Ort angepasst. Es geht ja in erster Linie um die Ausstattung. Also statt Begonien, ich sag mal Blutstorchschnabel als einheimische Wildpflanze. Sehr schön rot blühend, hat auch keinen Charakter von einem Unkraut oder irgendwie sowas, was rumwuchern würde. Und es gibt ja die Diskussion auch im öffentlichen Grün, im städtischen Grün, dass man sagt, man möchte Parks oder öffentliche Rasenflächen umgestalten zu Wildblumenwiesen, wo sich die Leute auch erst gesträubt haben und wo man dann einfach mit kleinen Tricks, indem man die Ränder zum Beispiel sauber hält und trotzdem weiter mäht, dass so diese Ordnungsästhetik auch befriedigt ist. Also man kann das nicht gegen diese Ästhetik machen. Man muss da Formen finden, dass alle Leute damit zufrieden sind. Ja. Und viele Leute, gerade Ältere sind ja auf dem Friedhof, die erinnern sich dann auch an ihre Jugendzeit. Die dann sagen, oh, das ist ja eine Wiese, die sieht aus wie früher. Sowas sieht man ja gar nicht mehr. Aber es muss natürlich erstmal da sein und die Leute müssen sich erstmal damit anfreunden. Aber häufig ist das dann so, dass das dann auch als schön wahrgenommen wird.
Und so ein lebendiger Friedhof mit naturnaher Bepflanzung ist nicht nur schön anzusehen, er stellt auch ein stabiles Biotop dar.
Und man muss eben auch sehen, dass in der Natur immer so ein Geflecht herrscht. Also untereinander sind Abhängigkeiten. Wenn keine Insekten da sind, können auch keine Vögel da sein. Wenn zum Beispiel keine Nachtfalter mehr vorkommen, weil die Pflanzen nicht da sind, können zum Beispiel Fledermäuse keine Nahrung finden. Und so hängt das alles miteinander zusammen. Und so ein Friedhof ist im Grunde genommen ein sehr interessantes Biotop, weil man einmal die Freiflächen hat, wo Blüten wären. Man hätte zum Beispiel alte Bäume, wo Vögel drin nisten können, wo auch Fledermäuse Unterschlupf finden. Dann hätte man so ein Netzwerk auf so einem Friedhof als Insel in der genutzten Landschaft, wo rundherum eben nicht mehr viel zu finden ist. Und das wäre eben für Friedhöfe eine große Chance. Also es gibt einmal die Möglichkeit, da Natur zu etablieren und zum anderen gibt es die Möglichkeit, im Grunde Geld einzusparen, weil man nicht mehr so intensiv pflegen muss.
Naturnahe Grabbepflanzungen sind nicht nur ökologisch sinnvoll, sie machen auch weniger Arbeit, sagt der Erzener Insektenexperte Klaus Kuttig.
Ich gehe gern in einer fremden Stadt, auf den Friedhof, so ein Friedhof hat etwas Gastfreundliches und steht allen offen. Manchem nur für seine Mittagszeit, manchem für die ganze Ewigkeit. Und du hast schnell einen Gesprächspartner getroffen. Insel im Meer der Geschäftigkeit, Blumengarten der Gelassenheit, sinnigerweise von Lebensbaum umgeben. Zeig mir Hochmut und Vergänglichkeit, tröste mich und mach den Blick mir weit für den Wert der Dinge, an denen wir kleben. Jede Grabinschrift und jeder Stein erzählen mir in Gräberlatein von den Unvergessenen, die zu früh entschweben. Jede Plasterblume, die da sprießt, jede Primel, die kein Schwein mehr gießt, kann mir was erzählen von denen, die noch leben. Ich seh mir die Jahreszahlen an, manchmal kommt der früh der Sensemann, manchmal trödelt er herum, der alte Mäher. Geh nur deine Wege, sagt er mir, einmal enden sie doch alle hier, und du siehst ja, die Einschläge kommen näher.
Und nun haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise für Sie.
Am Mittwoch, dem 13. Mai, lädt die Hamelner Bibliotheksgesellschaft wieder zu einer literarischen Stunde ein. Diesmal liest Ulrike Bennemann aus Jean-Marcel Brüllers Buch »Das Schweigen des Meeres«. Die 1942 entstandene Novelle erzählt von dem leidenschaftlichen Versuch eines deutschen Wehrmachtoffiziers mit einer französischen Familie, bei der er während der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg einquartiert wurde, in ein Gespräch zu kommen. Er erntet nur beharrliches Schweigen. Beginn der einstündigen Lesung ist um 10.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
In der Hastenbecker Kirche werden am Mittwoch, den 13.05. von 16 bis 18 Uhr Werke der Künstlerin Jutta Ott ausgestellt.
Wir verabschieden uns von Ihnen wieder mit einer bedenkenswerten Äußerung einer prominenten Persönlichkeit. Diesmal zitieren wir den Philosophen Zhuang Zi.
Das Gute liegt darin, dem Wirken der Natur zu folgen.
Bleiben Sie gesund und frohgemut, das wünschen Ihnen
Angela Kugel
und Jens-Peter Roth, wo immer Sie uns zuhören.